Deutschlandfunk.
Zur Diskussion.
Heute die getaufte Republik, Kirche und Staat in Deutschland. Die Diskussionsleitung hat Christiane Florin.
Guten Abend. Schön, dass Sie bei unserer Diskussion über Staat und Kirche dabei sind. Vorgestern hat die große Reformationsparty begonnen und der Staat feiert kräftig und spendabel mit. Bundespräsident Joachim Gauck sprach zur Eröffnung, die Bundesländer haben den Weg frei gemacht, damit der Reformationstag 2017 auch ein arbeitsfreier Feiertag sein kann. In den Gedenkgremien sitzen Politiker und Kirchenvertreter Seite an Seite. Und überhaupt scheint gerade die Zeit der pastoralpolitischen Allianzen zu sein. Die frühere Bischöfin und Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Margot Käßmann, war kurzzeitig als Bundespräsidentin im Gespräch. Auch Wolfgang Huber, einst ebenfalls Bischof und EKD-Ratsvorsitzender, gilt immer wieder als potenzieller Bellevue-Bewohner. Die derart umschmeichelten Kirchen wiederum loben die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin als Ausdruck von Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Und dann sind dann ja auch noch neben diesen temporären Liebesbezeugungen die langfristigen Bindungen. Der Staat zieht die Kirchensteuer ein, kirchliche Schulen, Kindergärten und soziale Einrichtungen bekommen staatliches Geld. Auch Bischofsgehälter werden aus meist weltlichen Töpfen bezahlt. Und all das, obwohl die Zahl der registrierten Christen kontinuierlich sinkt. Setzt sich der Mitgliederschwund fort, ist zum 550. Reformationsjubiläum kaum noch jemand da. Himmlischer Beistand ist für Staat und Politik verlockend, irdisches Geld reizt wiederum die Kirchen. Sind Kirche und Staat zu dicht beieinander? Wem nützt diese Partnerschaft? Und stützt da womöglich der Blinde den Lahmen? Darüber diskutieren wir heute Abend hier im Deutschlandfunk. Meine Gäste sind Matthias Drobinski, Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Einer seiner Schwerpunkte ist das Themengebiet Religion. Er ist zudem Autor eines Buches mit dem Titel Kirche, Macht und Geld. Matthias Drobinski ist uns aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend, Herr Drobinski.
Hallo, guten Abend.
Ebenfalls aus der Hauptstadt sollte mitdiskutieren Arik Platzig. Er ist von Berufs wegen Atheist, Journalist und gehört dem Humanistischen Verband an. Ich weiß nicht, ob er schon da ist. Er hat angekündigt, er werde etwas später kommen. Herr Platzig.
Nee, wir halten den Platz hier warm.
Wir halten den Platz warm. Okay. In Münster begrüße ich Thomas Groß-Bölting, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Münster. Der verlorene Himmel hat er sein Buch über Glaube und wohl auch Glaubensverlust in Deutschland nach 1945 genannt. Guten Abend, Herr Groß-Bölting.
Guten Abend, Frau Florin.
Und an meiner Seite hier im Düsseldorfer Studio ist Kerstin Griese. Sie ist SPD-Bundestagsabgeordnete und Beauftragte der SPD-Fraktion für Kirche und Religionsgemeinschaften. Guten Abend, Frau Griese.
Guten Abend, Frau Florin.
Und gleich an Sie meine erste Frage. Frau Griese, warum bejubelt der Staat Martin Luther? Aus Dankbarkeit für Obrigkeitstreue?
Naja, es ist ja eine getrennte Eröffnung gewesen. Zuerst ein kirchlicher Gottesdienst und dann ein Festakt des Staates. Aber in der Tat ist immer wieder deutlich geworden, dass Martin Luther in all seiner Unterschiedlichkeit unser Land, unseren Staat, unsere Gesellschaft geprägt hat. Die Reformation mit ihrem Bildungsgedanken, mit ihrer Idee, die deutsche Sprache für alle zugänglich zu machen, das hat unser Land und unsere Kultur massiv geprägt. Und deshalb fand ich es eigentlich sehr treffend, dass der Bundespräsident gesagt hat, die Reformation ist so etwas wie die Initialzündung für die heutigen Grundrechte. Und ich finde es gut, dass auch die dunklen und negativen Seiten Luthers kritisch betrachtet werden in diesem Reformationsjubiläumsjahr, sein Antisemitismus. Und das ist wichtig, auch darüber kritisch zu diskutieren.
Herr Drobinski, wer profitiert am Ende von dieser, will man sagen, politisch-kirchlichen Abendmahlsgemeinschaft namens Reformationsgedenken?
Ja, das werden wir mal sehen, wenn so ein Jahr weiter ist. Also sicher versuchen beide Seiten auch voneinander zu profitieren, was ja auch erstmal gar nicht unethisch ist. Also der Staat ist natürlich froh sozusagen, dass es da auch etwas zu feiern gibt. Auch sucht ja auch nach etwas, woraus er sich begründen kann, wo seine Wurzeln liegen. Das Bedürfnis ist, glaube ich, auch gestiegen in den letzten Jahren. Also vielleicht sogar umso mehr, je unsicherer man so ist, woher man kommt, was auch noch das Gemeinschaftliche ausmacht. Also ich glaube, da gibt es auch ein Bedürfnis und einen Wunsch der staatlichen, sehr verschiedenen staatlichen Seiten, die Luther manchmal viel naiver auch für sich in Anspruch nehmen als die kirchliche Seite. Und von der kirchlichen Seite natürlich, klar, ist man auch froh, sozusagen sich selber präsentieren zu können mit dem, was man ja auch als gutes Angebot meint, mit dem, woraus man selber entstanden ist. Also von daher hoffen beide Seiten auf eine Win-Win-Situation. Da muss man mal gucken, ob das Kirchenvolk oder auch die Bürger der Bundesrepublik mitmachen. Das kann man dann in einem Jahr sehen.
Herr Groß-Bölting, wie optimistisch sind Sie? Machen die Bürger da mit?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sozusagen die positiven Erwartungen, die sowohl Frau Griese wie auch Herr Dobrinski geäußert haben, tatsächlich sich so erfüllen werden. Ich sehe auch die problematische Seite dieser relativ engen Verbindung von Kirche, evangelischer Kirche und Staat in diesem Zusammenhang. Man wird aufpassen müssen, dass man auf Seiten der Kirchen Luther nicht nur als Kulturgut, Luther als den Deutschen, Luther als denjenigen, der die deutsche Sprache geeint hat und so weiter und so fort erinnert. Und auf der anderen Seite dann eben so sehr umarmt wird durch diese staatliche Bevorzugung in gewisser Weise, dass der religiöse Luther, also der Mann, der eigentlich Zeit seines Lebens davon geprägt und getrieben war, mit dem Teufel irgendwie zurechtzukommen, dass man den eben aus den Augen verliert.
Versucht ja auch sehr mit dem Staat zurechtzukommen, muss man ja sagen.
Das wäre eine zweite Seite, die tatsächlich auch heute noch mal neu zu diskutieren wäre. Aber ich sehe in den Feierlichkeiten, so wie sie bislang konzipiert sind oder auch in der Eröffnungsfeier, die wir vor einigen Tagen erlebt haben, eigentlich nicht, dass diese Spannung noch mal groß thematisiert würde.
Frau Griese, wie fremd ist dieser Luther, dieser Gottsucher? Wenn ich so manchen politischen Reden zuhöre, habe ich ja den Eindruck, Luther ist eher der Autor des Grundgesetzes und gar nicht so sehr der Theologe und auch der Mönch.
Nein, das wäre natürlich viel zu einfach, jetzt einen direkten Schluss zu ziehen, und das widerstrebt auch mir als Historikerin, wenn man es sich so einfach macht. Aber in der Tat sind mit Luthers Bibelübersetzung und mit seinem Wirken, mit seiner Kritik am Ablasshandel der katholischen Kirche, mit seiner Kritik an der Stellung der Frau schon die Grundlagen gelegt worden, was auch die Ideen von Freiheit des Glaubens und des Gewissens angeht. Und insofern hat das unser Land geprägt. Ich glaube, dass es sehr wohl nötig ist, sich auch kritisch mit Luther zu beschäftigen. Das findet ja auch theologisch an vielen Orten statt. Herr Groß-Bölting hat den Kampf mit dem Teufel angesprochen. Ich habe neulich schlimme Sachen gelesen, die Luther über behinderte Menschen geschrieben hat. All das muss man kritisch aufarbeiten. Das finde ich auch richtig. Das ist sogar auch Aufgabe der Kirche. Dass aber der Staat sich auch so stark mit dem Reformationsjubiläum beschäftigt, dass die historischen Orte mit viel Geld vom Staat wieder renoviert worden sind. Das hat ja auch was damit zu tun, dass ein Land Traditionen und Kulturlinien hat, die erhalten werden, die aber natürlich immer wieder auch erklärt werden müssen. Und deshalb finde ich es schon gut, dass dieses Jahr, dieses Reformationsjubiläumsjahr auch ein Jahr ist, in dem man kritisch auf Luther schaut, in dem man sich mit seinen Themen beschäftigt, in dem man sich aber auch mit den Orten unserer Geschichte beschäftigt. Das ist ja zum Beispiel auch eine Chance gerade für Ostdeutschland, wo ja weitaus mehr religionsferne Menschen leben als hier im Rheinland, das mein Lebensmittelpunkt ist. Und das schadet nicht, zu wissen, wo man herkommt und etwas über seine Geschichte zu wissen, wenn man darüber nachdenkt, wo man hingehen will.
Aber es gibt ja keinen nationalen Feiertag und noch dazu dann einen einmalig arbeitsfreien Tag für, sagen wir, Johann Wolfgang von Goethe oder für Beethoven. Herr Groß-Bölting, warum kann der Staat Martin Luther und die Reformation nicht der evangelischen Kirche überlassen?
Das könnte der Staat sicherlich tun. Ich verstehe aber den Punkt von Frau Griese, wie sie ihn stark gemacht hat. Natürlich ist sozusagen die Reformation, die damit verbundene Ordnung unseres Gemeinwesens, die Beziehung von Staat und Kirche, viele kulturelle Aspekte sind unmittelbar im 16. Jahrhundert grundgelegt. Und darauf können wir tatsächlich das Gemeinwesen Bundesrepublik Deutschland zurückführen. Ich habe das "wir" jetzt in Anführungszeichen gesagt, weil ich denke, dass wir auf der anderen Seite, wenn wir das reflektiert tun wollen, eben auch die Brechungen betrachten müssen. Sich selbst auf Luther und die Reformation zurückzuführen, das haben protestantische Christen wie auch der deutsche Staat immer wieder gemacht. Und wenn Sie sozusagen die Geschichte der Luther-Jubiläen mal zurückverfolgen, dann werden Sie sehen, in welchen Beziehungen Luther überall instrumentalisiert worden ist. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in dieselbe Falle tappen und stattdessen eine reflektierte, in all ihren Brechungen Erinnerung an Luther betreiben, die uns dabei hilft, diesen Mann auch tatsächlich zu erschließen in seinem Potenzial für heute.
Ich glaube, es gibt zwei problematische Haltungen. Das eine ist eine reine Historisierung, also zu sagen, der Mann geht uns gar nichts mehr an. Das ist irgendwie halt eine Geschichte von vor 500 Jahren. Das haben so ein bisschen die deutschen Historiker 1983 probiert, als man den 500. Jahrestag der Geburt Martin Luthers feierte. Die DDR machte damals genau das Gegenteil, nämlich die totale Vergegenwärtigung. Also irgendwie Martin Luther ist der geistige Vorläufer des Sozialismus und Erich Honeckers. Also alle alles, was irgendwie da nicht in dieses Bild passte, wurde so ein bisschen weggeschnitten. Und beides beschreibt eine Gefahr. Das eine ist sozusagen, da geht uns nichts mehr an. Das funktioniert so einfach nicht, weil natürlich gibt es Fäden, also muss man ja sagen, mehr ist es oft nicht, aber aus der Vergangenheit auch in die Gegenwart, Dinge, in denen wir uns begründen, in denen wir uns auch irgendwie zum Teil wiederfinden. Und andererseits widerstrebt das aber, ragt das ja auch sehr, sehr widerständig und widersprüchlich rein, was man ja gerade bei Martin Luther sieht, seine Haltung zu Juden, zu Muslimen, eben zu Behinderten und den vielen anderen Dingen, dem zunehmenden Menschenhass, der ihn am Ende des Lebens trieb. Also alles dies sind Dinge, die uns ja auch in Teilen oder die uns auch deutlich von dem trennen, also von einem spätmittelalterlichen Menschen. Und diese Spannung, glaube ich, muss so ein Luther-Gedenken aufrechterhalten. Auf der einen Seite sagen ganz klar, es darf keine totale Vergegenwärtigung geben, was ich interessanterweise tatsächlich mehr bei der Politik erlebe. Also der Vorläufer der Freiheit, der Vorläufer der Demokratie, da kann man sagen, nein, also da ist noch viel Wasser den Rhein runtergeflossen, was sich alle anderen, die Elbe, alle anderen Flüsse Deutschlands, bis das soweit war. Also da musste auch die evangelische Kirche durch eine Aufklärung gehen, die auch für sie sehr schmerzhaft war. Also es wird dann schnell immer auf die Katholiken geschoben. Ja, die haben dann nun auch nochmal ganz andere Probleme, aber man kann ja nicht sagen, dass nicht auch im Namen der evangelischen Kirche Menschen auch ermordet wurden. Also dass alles dies gehört zu dieser Geschichte dazu. Gleichzeitig sieht man aber, da laufen auch durchaus Fäden bis nach heute und die abzuschneiden ist, glaube ich, auch nicht klug.
Ich möchte mal gern den Blick etwas wegbewegen von der Gedenkpolitik hin zur aktuellen Personalpolitik. Wenn ich einen Blick aufs Kabinett werfe, Wolfgang Schäuble, Thomas de Maizière, Frank-Walter Steinmeier, Ursula von der Leyen, Manuela Schwesig, das sind alles engagierte Protestanten, die zum Teil auch Ämter in der evangelischen Kirche hatten. Luther regiert, hat mal die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung getitelt. Frau Griese, nützt es der Karriere, evangelisch zu sein?
Nein, natürlich nicht. Das ist
Warum natürlich?
Quatsch. Staat und Kirche sind getrennt in unserem Land, das ist gut und richtig so, aber Religion und Politik haben natürlich Bezüge zueinander, weil die Menschen, die Politik machen, einen Hintergrund haben. Und wenn es bei vielen in der aktiven Politik derjenige ist, dass der christliche Glauben für sie ein gutes Fundament ist, aus dem sich auch Werte entwickelt haben, die für die heutige Politik wichtig sind, dann finde ich das gut. Ich finde es auch gut, wenn man das weiß über Menschen, wenn man etwas über ihren persönlichen Hintergrund und ihren Wertehintergrund weiß, genauso wie ich da extrem tolerant und auch entspannt bin. Hauptsache ist, dass Menschen einen Wertehintergrund haben. Wir leben eigentlich in Zeiten, wo das sehr viel wichtiger ist, zu versuchen herauszufinden, was ist das, was unser Land zusammenhält. Und wenn es die einen aus einem humanistischen und die anderen aus einer christlichen Gesinnung heraus tun, unser Land zusammenzuhalten, dann bin ich froh darüber.
Aber Herr Drobinski, es ist doch auffallend. Reicht Ihnen das, was Frau Griese gerade genannt hat, als Erklärung? Oder ist da nicht doch noch ein bisschen mehr ein Zusammenhang zwischen evangelisch sein und politisch engagiert sein?
Na, katholische gibt es ja auch.
Ja. Aber nicht so viele.
Also tatsächlich finde ich es interessant. Also das habe ich mir schon gedacht, dass im Grunde auch der Teil des Protestantismus, nämlich ein eher konservativer, der, sagen wir mal, aus vielen Synoden so da auch eher die Minderheit ist, dann interessanterweise offenbar jetzt in der Politik reüssiert. Also das ist schon eine spannende Frage. Was passiert da gerade? Was läuft da? Natürlich ist es schon so, dass die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten oder dass dort der Anteil an Menschen, die Christen sind oder einer Konfession sind, höher ist als im Rest, im Bevölkerungsdurchschnitt. Also da gibt es tatsächlich auch Unterschiede. Natürlich ist es, oder es ist schon auch so, dass Menschen, die, sagen wir mal, sich bewusst auch ethisch engagieren, also jetzt, und zwar völlig egal, ob humanistisch, christlich, evangelisch, katholisch, häufiger auch in die Politik gehen. Also auch da gibt es einen Zusammenhang. Und da die Christen dann natürlich immer noch sehr viele sind, also man sagt zwar, es gibt die Säkularisierung, aber natürlich ist es immer noch deutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung, die einer Kirche angehört, kommen also irgendwann auch ein Haufen Christen dorthin. Also in diesem Sinne kann man sagen, es schadet nicht. Die Zeit natürlich, wo es in dem Sinn nützte, als dass man sagte, man verortet sich in einer der beiden Kirchen, das bedeutet, dass man auf bestimmten Tickets in bestimmte Ämter kommt, die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Also weder kommt man nun, sagen wir mal, über die katholische Jugendarbeit, die CDU oder CSU in ein Ministeramt, also das funktionierte bei Alois Glück noch, noch kommt man über die SPD, die evangelische Kirche und so weiter dann auch da irgendwo hin. Also diese Tickets, glaube ich, die funktionieren so einfach nicht mehr.
Da sind ja auch die Parteien pluraler geworden, genau wie die Gesellschaft. Es gibt auch immer wieder kritische Debatten. Ich muss in meiner Partei häufig kritische Debatten aushalten, weil ich kirchlich engagiert bin. Aber ich finde es immer gut, wenn man Grundlagen hat, auf denen man und über die man streiten kann.
Wie sind Ihre Erlebnisse, wenn Sie vergleichen, Sie nehmen an Diskussionen in Westdeutschland teil oder nehmen an Diskussionen im Osten Deutschlands teil. Sehen Sie da gravierende Unterschiede?
Ich erlebe das sehr oft, weil ich ja größtenteils im Rheinland, aber fast zur Hälfte eben auch in Berlin lebe. Ich erlebe es als ein komplett anderes Wahrnehmen, welche Rolle Kirche und Religion spielt. Komplett anders. Im Rheinland, gerade in den kleineren Städten, mein Wahlkreis ist ein großer Landkreis, der Kreis Mettmann bei Düsseldorf, da sind die Kirchen die zentralen Träger der sozialen Arbeit vor Ort. Von der Tafel über die Behindertenarbeit bis hin zur Initiierung einer gemeinsamen Demonstration nach dem Charlie Hebdo-Anschlag. In Berlin erlebe ich jedes Thema rund um Religion und Kirchen als mit viel Aggression behaftet, mit viel Kontroverse, mit viel grundsätzlicher Infragestellung. Und da merkt man natürlich schon die historische Prägung. Und da merkt man gerade in den ostdeutschen Bundesländern auch, dass viel verloren gegangen ist an religiöser Bildung. Religiöse Bildung heißt ja nicht direkt, dass man dann sich auch zum Glauben entschließt, aber es heißt, dass man etwas kennt, wozu man sich entscheidet oder eben nicht. Und da bin ich eigentlich sehr traurig, dass da so viel verloren gegangen ist. Und die Spitze des Eisbergs ist natürlich, wenn Pegida meint, für das christliche Abendland demonstrieren zu müssen. Da dreht sich mir wirklich der Magen um. Das ist das Gegenteil von christlicher Nächstenliebe. Und ich hoffe, dass das auch immer mehr Menschen merken.
Aufs christliche Abendland kommen wir sicher später nochmal zu sprechen. Erst wollte ich noch gerade eine Großpersonalie einflechten, die auch mit diesem Ost-West-Konflikt, den Sie gerade geschildert haben, zu tun hat. Wenn die Wahrnehmung so unterschiedlich ist von Kirche im Westen Deutschlands und im Osten Deutschlands, wenn es offenbar ein Thema ist, das auch polarisiert, wie kommt es dann, dass gerade jetzt wieder Bundespräsidentinnen, Kandidatinnen vorgeschlagen werden, die aus dem Bereich der Kirche kommen? Margot Käßmann habe ich genannt, immer wieder Wolfgang Huber. Das hat im Westen Deutschlands ja auch eine gewisse Tradition, diese Nähe gerade zur evangelischen Kirche. Herr Großböting, woran liegt das, dass diese pastorale Neigung offenbar dabei helfen soll, den Fachkräftemangel in Schloss Bellevue etwas zu mildern?
Ob es tatsächlich ein Fachkräftemangel ist, das haben wir dahingestellt. Aber ich würde zwei Gründe anführen. Zum einen die Tradition, die Sie bereits genannt haben. Es gibt natürlich einen gewissen Überhang, der sozusagen aus der alten Bonner Republik herrührt, wo wir sehen können, dass beide Kirchen und beide Religionsgemeinschaften streng darauf achten, dass immer dann, wenn der Kanzler oder die Kanzlerin, in diesem Fall protestantisch ist, der andere Spitzenrepräsentant des Staates eben von der anderen Konfession zu sein hat, eben katholisch zu sein hat. Und da haben wir eben eine enge Nähe von Kirchen, Religionsgemeinschaften und Staat, die eben aus den Anfängen der Bundesrepublik entsprechend herrührt. Heute sind das nicht mehr die tragenden Kräfte, die beispielsweise Margot Käßmann oder Wolfgang Huber immer wieder ins Gespräch bringen, sondern es sind vielmehr Tendenzen, die sich vielleicht ganz gut beschreiben lassen mit einem Ergebnis des Bertelsmann Religionsmonitors. Vor 2 Jahren wurde dort gefragt, wie man denn eigentlich die Kraft des Gebets einschätzt. Und 80% der dort Befragten hielten es für gut, wenn Politiker oder Politikerinnen beten. Und was damit assoziiert wird, ist letztlich die Idee, dass jemand, der betet, Mann oder Frau, in irgendeiner Art und Weise moralisch rückgebunden ist und sich auf einem Wertefundament bewegt. Das muss man nicht selbst für sich so in Anspruch nehmen, aber kirchliche Repräsentanten stehen nach wie vor für dieses Wertefundament. Jetzt sehen Sie aber auch, dass die Diskussion heute ja weitergeht. Und wenn Sie jemanden haben wie Frank-Walter Steinmeier oder auch Navid Kermani beispielsweise, oder Gesine Schwan, die in den vorhergehenden Bundespräsidentenwahlen ja auch in der Diskussion war, dann haben Sie auch Personen, die vielleicht persönlich auch kirchlich gebunden sind, aber nicht unbedingt auf diesem Ticket fahren, beziehungsweise im Fall von Kermani haben Sie jemanden, der als Muslim auftritt und entsprechend dann auch darüber schreibt. Also Sie sehen, dass die Diskussion sich davon wegbewegt und dass hier Persönlichkeiten gefragt sind, denen man zutraut, fürs große Ganze zu sprechen und entsprechend auch Beobachtungen zu machen.
Interessant ist natürlich schon, dass es so ein zivilreligiöses Amt ist. Also das heißt, man sucht in irgendeiner Form Prediger, also wo ich jetzt Navid Kermani, sagen wir mal, einbeziehe, der in irgendeiner Form da aus dem Hintergrund heraus etwas sagen kann, das weitergeht als die Tagespolitik. Also deswegen gibt es ja auch das Unbehagen an der Art und Weise, wie gerade der Bundespräsident gesucht wird, dass beide Parteien halt oder CDU, CSU plus SPD gucken, wie sie da irgendwie einen hinkriegen, auf den sie sich irgendwie einigen können. Und die Sorge vor dem Kompromisskandidaten, die ist ja doch auch groß, weil man genau das Gefühl hat, irgendwie der sozusagen der der Staatspastor, sage ich mal ein bisschen despektierlich, der kann ja nicht durch einen Kompromiss gefunden werden, sondern der muss ja irgendwie quasi geweiht und gekürt werden. Was natürlich auch ein bisschen was über politische Prozesse sagt. Also offenbar sucht man da etwas, was die Politik auch nicht immer geben kann, vielleicht auch nicht immer geben sollte. Das ist eine andere Frage.
Ja, guten Abend. Hier möchte ich noch kurz jetzt mal einhaken. Das ist
Herr Platzig, herzlich willkommen.
Thema. Guten Abend.
Arik Platzig vom Humanistischen Verband.
Genau, also gerade, denke ich mal, bei den Vorschlägen zu den Bundespräsidentenwahlen, die sich auf Personen beziehen, die halt kirchlich herausragende Ämter haben, da sehe ich zwei Punkte. Zum einen, denke ich schon, wird immer wieder versucht, in einer sich rapide säkularisierenden Gesellschaft die Rolle, die Religion haben soll, nochmal zu betonen, dadurch, dass man halt eben Personen aus diesen Kontexten nimmt. Eine andere Sache sehe ich, und da komme ich gleich noch auf eine Sache von Frau Griese vorhin zu sprechen, von Herrn Drobinski. Es existieren natürlich in der Gesellschaft sehr starke konfessionell geprägte Netzwerke. Das sehen wir heutzutage immer noch, denn es ist durchaus zwar so, dass beispielsweise im Bundestag und an den Bundestagsabgeordneten, finde ich, ausgeglichenes Verhältnis von Mandatsträgerinnen ist, was konfessionsfrei oder eben konfessionell gebunden betrifft. Allerdings, wenn wir halt gerade auf die Personen an den politischen Spitzenämtern schauen, Ministerpräsidenten, andere Personen im Kabinett etc., da stellen wir dann wiederum schon deutlich fest mit unserer konfessionsfreien Perspektive, dass da tatsächlich dann ein Missverhältnis gegeben ist. Also noch nicht mal bei den Abgeordneten selbst so stark, sondern dann bei den Personen, die diese herausragenden Positionen einnehmen. Und das würde ich jetzt ganz stark natürlich auf ein starkes kirchliches Netzwerk in der Bundesrepublik Deutschland zurückführen, was immer noch existiert und sozusagen diese Personen nach oben hebt.
Welche Konsequenzen hat denn das Missverhältnis, dass Sie da beklagen? Finden Sie, es wird zu viel Lobbyarbeit in den Parlamenten für die Anliegen der Kirchen gemacht?
Die Frage nach dem zu viel kann man aus zwei Perspektiven beantworten. Wenn man sagt, es sollte gar keine Lobbyarbeit, keine Netzwerkarbeit geben, dann kann man durchaus zu dem Schluss kommen heutzutage, dass ein zu viel an Lobbyarbeit herrscht. Man kann jetzt heute die Frage stellen, ob vielleicht auf der konfessionsfreien Teil zu wenig Lobbyarbeit gemacht wird für die eigenen Persönlichkeiten, für die eigenen Anliegen. Und natürlich hat es als Konsequenz, wenn man kirchlich gut vernetzte oder herausragende Persönlichkeiten hat, in den entsprechenden Spitzenfunktionen, dass die jeweilige Perspektive natürlich auch immer im Vordergrund steht, weil das ist sozusagen der lebensweltliche Erfahrungshintergrund dieser Person, ob eines Bundespräsidenten oder von Ministerpräsidenten. Und da kommen durchaus dann die konfessionsfreien Anliegen zu kurz.
Herr Platzek, würde ich durchaus teilen, aber in der Konsequenz doch etwas anders interpretieren. Schauen wir beispielsweise mal auf die Person des aktuellen Bundespräsidenten. Joachim Gauck hat natürlich als Pfarrer der evangelischen Landeskirche in Mecklenburg-Vorpommern einen kirchlichen Hintergrund. Aber er wird doch weniger wahrgenommen als ein Repräsentant seiner Kirche, sondern als jemand, dem bestimmte Eigenschaften eigen sind, eben der Bundesprediger. So hatten Sie, Herr Dobrinski, das eingeführt entsprechend. Und ich glaube, immer dann, wenn jemand versuchen würde, aus einer solchen Position heraus tatsächlich scharf für die Kirchen oder für seine jeweilige Religionsgemeinschaft zu argumentieren, wäre dieser Konsens, der sich irgendwie zivilreligiös eigentlich dann zusammensetzt, sehr schnell zerstört. Also diese Idee von den kirchlichen Netzwerken, von der Bischofskonferenz, von der EKD, die in irgendeiner Art und Weise noch an den Strippen ziehen könnten, das wäre vielleicht ein Element, wo man in die Ära Adenauer schauen könnte, in die 70er Jahre der alten Bundesrepublik. Aber das halte ich doch heute für ziemlich obsolet.
Würden Sie also behaupten, dass heute keine Netzwerke mehr existieren, die sich...
Was ist denn ein Netzwerk? Die Frage ist ein bisschen, das erlebe ich ja als Journalist. Also natürlich werben Kirchen, also mit ihren Beauftragten und mit den Leuten, die auch Lobbyarbeit, das hören sie nicht so gerne, aber es ist eine Lobbyarbeit, eben machen. Also das machen die Kirchen, da sind sie auch engagiert in den Ländern, im Bund. Das geht aber inzwischen doch auch immer mal so aus, kann man sagen. Also jetzt zum Beispiel beim Thema Sterbehilfe kann man sagen, ja, da hat der Bundestag im Sinne der Kirchen weitgehend entschieden. Also da kann man sagen, hat diese Anführungsstriche Lobbyarbeit durchaus gewirkt. Wenn ich jetzt einen Religionsunterricht in Berlin ansehe oder die Frage, was da passiert ist, da hat ja nun auch der Humanistische Verband sehr erfolgreich durchaus eine Lobbyarbeit gemacht und hat auch seine Vorstellungen, wie sozusagen ein ein Werteunterricht jenseits des Religionsunterrichts etabliert werden soll, ja auch durchaus Erfolg gehabt, indem es nämlich eine Abstimmung gab, die nun zur Enttäuschung der Kirchen sehr anders ausging, als die das erhofft hatten. Also da sieht man sicher auch je nach Bundesland, je nachdem, wo das ist, dass es auch nicht mal so einfach und so eindeutig ist, dass bestimmte politische Debatten, bloß weil die Kirchen sozusagen dafür werben, so ausgehen, wie die Kirchen es wünschen. Also in der Abtreibungsfrage ist es ja nun so derart eklatant, ich glaube auch bei vielen bioethischen Fragen, ist es so, dass es da so 50-50 steht. Also ich erlebe halt, dass viele kirchliche Positionen vertreten werden, aber halt auch stärker bestritten werden als noch vor 10, 20 Jahren. Klammer auf, was nicht immer schlecht sein muss.
Sie hören zur Diskussion im Deutschlandfunk, jetzt in vollständiger Besetzung. Unser Thema ist der getaufte Staat, also die Nähe zwischen Kirche und Politik. Es diskutieren heute Abend Kerstin Griese, Beauftragte der SPD-Fraktion für Kirche und Religionsgemeinschaften, Arek Platzek vom Humanistischen Verband, Matthias Trubinski, Redakteur der Süddeutschen Zeitung und Thomas Groß-Bölting, Historiker an der Uni Münster. Frau Griese, die Kirchen mischen sich ja immer wieder ein in das Thema Flüchtlingspolitik und sagen eben, das ist praktizierte Nächstenliebe, das ist praktizierte Barmherzigkeit, was die Bundeskanzlerin da vor gut einem Jahr gemacht hat. Ganz platt gefragt, was würde Jesus dazu sagen, was würde Luther dazu sagen oder was würde Heinrich Bedford Strom dazu sagen? Ist das in Ihrer politischen Arbeit eine Kategorie?
Ich finde es richtig, dass die Kirchen sich so einmischen. Ich finde, das ist gelebte christliche Nächstenliebe. Es ist ein Ausdruck christlichen Glaubens, sich um Menschen, die aus Not und Terror und Krieg fliehen, zu kümmern. Und die Tatsache, dass jede Kirchengemeinde in Deutschland sich für Flüchtlinge engagiert, dass es eine riesige, große, neue soziale Bewegung gibt, natürlich weit über die Kirchengemeinden hinaus von Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren, finde ich ganz großartig. Und deshalb finde ich, das ist zuallererst auch Pflicht der Kirchen, sich da zu engagieren und einzumischen. Ich erlebe aber nicht nur Zustimmung. Ich erlebe auch ganz schön kritische Positionen der Kirchen. Das ist auch ihre Aufgabe, wo ich auch als Politikerin dann oft den realpolitischen Weg wählen muss, wenn es zum Beispiel ums Asylrecht geht, wenn es um ganz praktische Fragen geht, gesetzliche Veränderungen, die wir machen. Also ich glaube, es ist gut, dass die Kirchenmitglieder Christentum leben, indem sie ihre Türen, ihre Herzen öffnen für die Flüchtlinge. Und ich glaube, es ist auch gut, dass es diese starke Stimme in der Politik gibt, auch wenn die Politik, wenn ich mir die Stellungnahmen von Diakonie und Caritas ansehe, natürlich nicht alles eins zu eins umsetzt oder umsetzen kann. Aber dass gerade in der Flüchtlingspolitik diese starke Stimme der Kirchen da ist, ist gut für unser Land.
Herr Trubinski, Sie haben in Ihren Artikeln ja diese klare Haltung der Kirchen zur Flüchtlingspolitik häufiger gelobt. Können Sie nicht verstehen, wenn Politiker, CSU-Politiker, sage ich jetzt mal an den Redakteur der Süddeutschen Zeitung, sagen, diese Moralapostelei von Bischöfinnen und Bischöfen nervt?
Ja, das ist ganz gut, dass die Kirchen nerven. Also Gott sei Dank tun sie das wenigstens noch. Also am Anfang hat der Professor Große-Bölchinger eine gute Frage gestellt, nämlich sozusagen, wann werden die Kirchen nur zur Werteagentur und nur zu den Rechtfertigern dessen, was staatlich passiert? Klammer auf, dann noch eventuell, um eine bestimmte Position zu sichern. Also ich glaube, dann merken die Menschen, dass was mit den Kirchen falsch läuft. Also wer sozusagen nur zur eigenen Einflusssicherung politisch aktiv wird, der hat auch irgendwann ein Problem. Ich glaube, dass es gut ist, dass die Kirchen sagen, ja, wir sind über das hinaus für andere da. Also im Grunde das, was Dietrich Bonhoeffer als die Kirche für andere beschrieben hat, nämlich wir sind für diejenigen da, die Schwachen sind, wir sind für diejenigen da, die unter den Tisch fallen, wir sind für diejenigen da, an die vielleicht sonst keiner denkt, und dafür erheben wir die Stimme. Und das tut natürlich einer Politik auch immer weh. Und dieser Reibungspunkt besteht ja zu Recht. Also ich habe da mit Günter Beckstein auch mal lange drüber gesprochen, der ja gerade in der Flüchtlingspolitik und als evangelischer Synodaler so zerrissen war zwischen diesen beiden Seiten. Und natürlich sagt er selber, das hat ihm auch sehr weh getan, aber im Grunde muss man das genau aushalten als christlicher Politiker, dass es sozusagen auf der einen Seite einen Anspruch gibt der Kirchen beziehungsweise auch anderer gesellschaftlicher Gruppen, die dann klar sagen, pass mal auf, liebe Politik, macht mal irgendwie, schaut mal nach den Grundlagen, also die Politik im Grunde bei dem nimmt, was sie in den Sonntagspredigten sagt, und auf der anderen Seite müssen die Kirchen natürlich auch aushalten oder diese anderen Gruppen, dass sie eben nicht die politisch Verantwortlichen sind, die eins zu eins die Gesetze machen. Also das heißt, diese Reibung, die muss man, glaube ich, aushalten und die wird wichtiger werden, auch je mehr die Kirchen letztlich von dieser selbstverständlichen institutionellen Macht abgeben werden. Also sie werden langfristig, glaube ich, in Deutschland eher zu einer Minderheit werden, bei uns in Bayern vielleicht noch nicht, aber in anderen Bereichen ja. Und umso mehr werden sie nur durch das wirken können, was sie an Beispiel geben oder an Dingen sagen. Nicht mehr dadurch, das ist so, weil es so ist.
Herr Platzek, die Kirchen als Stachel im Fleisch, da kann ja selbst der überzeugteste Atheist nur in Jubel ausbrechen, oder?
Also mit Blick auf die Flüchtlingsbewegung und die Debatten darüber in den letzten 2-3 Jahren kann man aus humanistischer Perspektive, aus dem Engagement der Kirchen für die geflüchteten Menschen nichts einwenden. Ne? Und ist mir auch nicht vorgekommen, dass sozusagen da irgendeine kritische Stimme erhoben worden ist. Der Humanistische Verband selbst hat im Rahmen seiner etwas kleineren, bescheideneren Möglichkeit natürlich sich auch engagiert. Aber ich denke mal, da hat man schon klar eine Gemeinsamkeit gefunden und sieht eben, es gibt viele Gemeinsamkeiten und nicht nur Konfliktpunkte oder Ungleichgewichte. Wir haben das jetzt auch am Wochenende wieder in Berlin, wo es ja eine Kundgebung, eine Demonstration von Rechtsextremen, von Rechtspopulisten geben soll. Und da hat sich halt eben auch ein breites kirchliches, konfessionsfreies, überkonfessionelles Bündnis unter Beteiligung von kirchlichen Gruppen und Gewerkschaften und natürlich auch dem Humanistischen Verband gebildet, um halt eben zum Protest gegen flüchtlingsfeindliche Gruppen aufzurufen.
Früher haben Pfarrer und Priester von der Kanzel gesagt, wenn ihr gute Christen seid, dann wählt die C-Parteien. Heute raten ja eher Kirchenvertreter davon ab, eine bestimmte Partei zu wählen. Finden Sie das nicht übergriffig, Herr Platzek?
Nein. Also ich finde, es ist durchaus legitim, für eine bestimmte Gruppe eine Empfehlung auszusprechen. Das hat ja auch schon früher Kritik daran gegeben, dass es diese Hirtenbriefe auch gegeben hat. Ich denke mal, es hat sich auch ganz stark das politische Spektrum in der konfessionellen Hinsicht verändert. Die Bündnisgrünen haben sich verändert die letzten Jahrzehnte. Die Sozialdemokratie hat sich da verändert in den letzten Jahrzehnten. Ich denke mal, auch in der Linken sieht man den Prozess. Also dass man jetzt aktuell in dem Fall übergriffige Verhältnisse feststellen kann, würde ich nicht behaupten.
Ich denke, dass diese Flüchtlingsdebatte doch sehr schön zeigt, wie sich das religiöse Feld auch in der Hinordnung zum politischen stark geändert hat. Wenn wir die Flüchtlingsdebatte selber mal anschauen und nicht nur auf die Bischofskonferenz und die EKD schauen, sondern tatsächlich gucken, in welcher Hinsicht sich religiöse oder sich religiös verstehende Menschen denn entsprechend äußern, dann werden wir auf der einen Seite sehen, dass wir mit der Kirchenasylbewegung eine Gruppe haben, eine kleine Gruppe haben, die sehr engagiert dafür kämpft, dass beispielsweise das Asylgebot im Grundgesetz nicht weiter ausgehöhlt wird. Auf der anderen Seite beziehen sich auch Gruppen aus der AfD auf das sogenannte christliche Abendland und versuchen sozusagen religiöse Motive heranzuführen, um ihre Position entsprechend zu zementieren. Und ich glaube, dass die Kirchen gut beraten sind, in einen solchen Reflexionsprozess zu gehen, dass ein Pfarrer, eine Pfarrerin eine eigene Meinung der jeweiligen Gemeinde präsentieren kann, aber gleichzeitig das in Diskussion tun muss, ohne einen autoritären, obrigkeitshörigen Stil zu pflegen, der vielleicht in den 50er, 60er Jahren noch stärker vorgeherrscht hat.
Das Interessante finde ich ja, dass durch die Flüchtlinge auf einmal das Thema Religion ein so politisches geworden ist. Und das eigentlich im Moment die spannendste und wichtigste religionspolitische Herausforderung ist, wie wir den Islam in unsere Gesellschaft gut integrieren. Ich habe mir das mal historisch angesehen. Das letzte Mal, dass die Religion von Menschen, die zu uns kommen, eine Rolle gespielt hat, war bei den Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die waren nämlich evangelisch und sind hier ins katholische Rheinland gekommen. Bei der sogenannten Gastarbeitergeneration hat es keinen Menschen interessiert, dass es katholische Italiener, griechische orthodoxe Griechen waren. Bei den Flüchtlingen vom Balkan hat es keinen Menschen interessiert, dass es halb Christen, halb Muslime waren, dass es orthodoxes Christentum war. Heute spielt das eine ganz große Rolle. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass wir religiös begründeten Fundamentalismus und Terrorismus haben, der eine große Gefahr für die Welt ist. Es hat auch damit zu tun, dass wir eine rechtsextreme Partei haben, die sich komplett darauf konzentriert, gegen den Islam Ängste zu schüren.
Sie nennen die AfD rechtsextrem?
Die AfD. Ja,
nicht nur rechtspopulistisch oder rechtsradikal.
Ja, aber das Interessante ist ja, dass jetzt auf einmal Religion ein Thema in der Auseinandersetzung ist. Und dazu gehört deshalb, finde ich, auch so stark dazu, dass wir mehr religiöse Bildung in dem Sinne brauchen, dass wir über die Weltreligionen Bescheid wissen müssen, genauso wie auch über philosophische Denkrichtungen. Denn gerade jetzt, wo Religion auch sehr stark mit Emotionen verbunden wird und wo Emotionen geschürt werden, Ängste geschürt werden, ist es so wichtig, dass man einander begegnet und sich kennt. Und das klappt ja oft vor Ort viel besser. In der Stadt, in der ich wohne, gibt es ein christlich-jüdisch-muslimisches Bildungsprogramm, wo die sich gemeinsam austauschen. Das klappt da oft besser als auf der hohen Ebene. Und insofern ist es interessant und damit muss sich dann auch Politik beschäftigen, dass Religion eine Dimension geworden ist in der politischen Auseinandersetzung. Das war viele Jahre nicht so sehr so, liegt aber mit Sicherheit daran, dass durch die Flüchtlinge dieses Thema stärker geworden ist.
Hier muss ich noch mal kurz einhaken. Also die Beobachtung stimmt, dass es wieder stärker ein Thema geworden ist. Eigentlich ist es aus unserer, sag ich mal, kritischen Perspektive auch so, dass sehr stark immer die Konfession und die religiöse Orientierung von den einzelnen Personen, die da zu uns kommen, halt betont wird. Das ist aus unserer Perspektive auch ein Stück weit eine Etikettierung, ja. Weil wir halt gar nicht wissen, ob tatsächlich die religiöse Identität für die gesamte Identität der Menschen, die da kommen, tatsächlich so eine große Rolle spielen. Aber sie ist halt auch, sage ich mal, von kirchlicher Seite, aber auch von seitens anderer Verbände sehr stark in den Vordergrund gehoben worden, um diesen Aspekt halt zu betonen. Und ich finde durchaus ein Stück weit übermäßig. Und das verdient auch eine kritische Perspektive. Zu fragen, ja, sind es denn tatsächlich in erster Linie Muslime? Sind es denn tatsächlich in erster Linie Christen? Oder sind es nicht Menschen mit ganz unterschiedlich ausgeprägten religiösen Haltungen? Insofern die kritische Perspektive auf diese Betonung der Konfessionalität auch von geflüchteten Menschen. Und zum anderen kann ich natürlich auch zustimmen, dass eine kultivierte, elaborierte religiöse Bildung da natürlich auch in Zukunft eine Rolle spielen wird. Weswegen beispielsweise der Humanistische Verband eben nicht per se gegen einen Religionsunterricht an staatlichen Schulen ist, sondern halt für ein freiwilliges, wertebildendes Angebot von den verschiedenen Gemeinschaften, die das anbieten möchten und wo es in Anspruch genommen wird.
Ich stimme Ihnen da ja ausdrücklich zu, Herr Platzek, weil das Problem ja ist, dass es immer vereinfacht wird. Das seien jetzt angeblich Christen, die vor Muslimen fliehen, was ja völlig falsch ist. Da fliehen Muslime vor radikalisierten, extremistischen Muslimen. Da fliehen verschiedene Religionsgruppen voreinander. Also das ist, muss man viel differenzierter sehen. Interessant ist nur, dass es politisch so instrumentalisiert wird. Und deshalb bin ich mit Ihnen völlig einig, dass es um ein Menschenbild geht, wo jeder, der aus Not zu uns flieht, gleichermaßen gut behandelt werden muss.
Um nochmal aufs Christliche und auf die Kirchen zurückzukommen. Es gibt ja einige interessante neue Umfragen zum Luther- oder zum Reformationsgedenken. Eine zum Beispiel besagt, hat Chrismon in Auftrag gegeben, das evangelische Magazin, dass 37% der Deutschen immerhin oder nur wissen, dass Martin Luther irgendwas mit Kirchenerneuerung gemacht hat. Mehr religiöses Wissen oder theologisches Wissen über die Reformation ist aber nicht da. Also ist das christliche vor allem so eine Worthülse, die benutzt wird in Abgrenzung zum Islam oder um irgendeine Art von Engagement in der Nächstenliebe zu begründen, Herr Großbölting, oder ist das doch noch etwas mehr?
Man wird aufpassen müssen, dass man nicht bei solchen Umfragen eine Folie sozusagen zugrunde legt, die man vielleicht die gute alte Zeit nennen könnte. Wenn man in den 50er Jahren danach fragt, wer Luther gewesen ist, dann würde man, je nachdem, welche Substanz an Antwort man erwartet, vielleicht ganz ähnliche Ergebnisse
gehabt haben. In den 50er hätten die Leute gesagt, der Kirchenspalter.
Richtig, dann hätte man sozusagen, das Bikonfessionelle wäre ganz stark zum Tragen gekommen. Und je nachdem, von welcher Konfession man gerade jemanden befragt hätte, hätte man sozusagen auch entsprechende Feindbilder dann reproduziert. Ich glaube, dass das Christliche, dass das Wissen um die Religion, und da sprechen wir vor allen Dingen über das Christliche, wenn wir auf die Gesellschaft der Bundesrepublik schauen, natürlich mehr und mehr verdampft, dass es unterschwellig immer noch eine bestimmte Ahnung davon gibt, dass das Christentum in gewisser Weise auch zu den Grundkoordinaten dieser Gesellschaft gehört, aber dass sich das tatsächlich im Laufe der nächsten Generation sehr, sehr viel stärker verflüssigen wird.
Die christlichen Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände sind in vielen Bereichen unseres Sozialstaats unverzichtbar, steht im Koalitionsvertrag. Sehen Sie das auch so, Herr Platzek?
Auf der ganz konkreten, praktischen Ebene natürlich schon, weil sie halt aktuell die Arbeit leisten an ganz vielen Stellen. So eine Äußerung treffen jetzt nicht die Frage danach, ob es nicht halt auch andere Organisationen, andere Gruppen, auch durchaus wertebasiert, leisten könnten.
Tun sie ja auch. Es wird immer so getan, als würden es nur die Kirchen machen. Also
ja,
die Arbeiterwohlfahrt.
Es gibt hier schon ein Stück weit ein Ungleichgewicht, was sich dann halt eigentlich auch wieder mit der starken Aufstellung der Kirchen insgesamt sehen kann. Also wenn man halt ein sehr starkes Fundament hat, um neue Projekte zu übernehmen, und es gibt halt kleinere, ich nenne es mal marktwirtschaftlich gesehen, Player daneben, die halt eben nicht die Möglichkeiten haben, nicht die Netzwerke haben, dann kann man sich natürlich auch in einer sich säkularisierenden Gesellschaft sehr stark aufstellen. Na, also ich möchte wirklich religiös, humanitär motiviertes Engagement überhaupt nicht herabwürdigen. Eigentlich gibt es halt auch viele Aufgaben, die durchaus auch andere Gruppen sehr gern übernehmen können oder halt auch sehr gern übernehmen würden.
Ich glaube, es wird das treffendste Beispiel. Ja. Dafür ist, glaube ich, die Deutsche Wiedervereinigung, wo wir sozusagen in den Osten hinein das bundesdeutsche, das altbundesrepublikanische Modell der Zuordnung von Kirche und Staat in diesem Pflege- und Krankenpflegebereich übertragen, obwohl die neuen Bundesländer weitgehend entchristianisiert sind, sind es dann vor allen Dingen Diakonie und Caritas als kirchennahe Institutionen, die genau diese Märkte entsprechend übernehmen.
Na, die Volkssolidarität ist aber auch ganz schön stark in Ostdeutschland.
Hat dann in Ostdeutschland ja kurioserweise dazu geführt, dass sozusagen die Kirchen selber sich insofern liberalisiert haben, als dass da viel stärker als heute konfessionsfreie oder auch Muslime im Westen angestellt werden als noch früher. Ich glaube, problematisch ist es tatsächlich da, wo es keine Alternative gibt. Also es gibt ein paar Regionen, jetzt sagen wir mal bei uns in Passau oder auch in Nordrhein-Westfalen, im Münsterland, wo jemand, der eben keiner Konfession angehört und sagt, ich möchte auch nicht meine Kinder in den Kindergarten schicken, der konfessionell geprägt ist, die dann auch Schwierigkeiten kriegen. Oder jemand, der da arbeitet, also eben als Erzieherin oder Erzieher. Also da gibt es, sagen wir mal, so Randbereiche. Es ist aber, glaube ich, nicht kennzeichnend für die ganze Situation. Also das muss man, glaube ich, wissen. Also insgesamt ist so eine Pluralität von Anbietern keine schlechte Idee.
Ja, und wir sprechen ja auch darüber, wie unser Sozialstaat organisiert ist. Und der ist nach dem Prinzip der Subsidiarität organisiert, das durchaus seine Wurzeln in den Kirchen hat. Aber Subsidiarität heißt eben, und das finde ich das Positive, sage ich jetzt auch mal als Sozialpolitikerin, die ich ja bin, dass unser Staat nicht meint, dass er alles alleine machen kann, sondern sagt, wir übertragen Aufgaben an wertegebundene Organisationen, von der Arbeiterwohlfahrt über Diakonie und Caritas bis hin zu den vielen, die im Paritätischen, im Deutschen Roten Kreuz, auch bei der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland zusammengeschlossen sind. Und diese Vielfalt ist es doch auch, die unseren Sozialstaat auszeichnet. Das haben andere Länder in Europa nicht. Und das macht uns ja auch immer wieder Probleme auf der europäischen Ebene. Ist ein anderes füllendes Thema, aber ich finde, es ist auch ein Beispiel für den Charakter unseres Sozialstaates.
Herr Drobinski, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ich höre jetzt hier gar nicht so die große Revolution heraus, sondern eher, ja, das Staatskirchenverhältnis hat sich eigentlich bewährt, und trotzdem schreiben doch recht viele Hörer, dass sie sich eine stärkere Trennung von Kirche und Staat wünschen. Wünschen Sie sich das auch, und wie könnte die aussehen?
Also ich glaube, wir brauchen eine Reform, damit es bleiben kann. Also ich glaube, es gibt in manchen Dingen, wird es sicher auch Trennungen geben, und vieles ist auch strittiger geworden. Also ich glaube, dass die Kirchen sehr viel stärker auch begründen werden müssen, warum sie bestimmte Dinge auch weiterführen. Und wenn diese innere Stimmigkeit nicht mehr fehlt, sei es nun bei Arbeitnehmern, sei es auch bei der Kirchensteuer, dann wird es auf Dauer sicher da auch Probleme geben, das zu begründen. Wenn es gelingt, diese innere Stimmigkeit auch klar zu machen, also zu sagen, wir sind da, weil wir eben etwas für andere tun, dann glaube ich, gibt es da eine Zukunft, und es hat sich ein Verhältnis, das sich bewährt hat. Es muss nicht immer genauso bleiben, aber ich glaube, Deutschland ist ganz gut damit gefahren die letzten Jahre.
Letzte Frage an Frau Griese, auch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Volksparteien schwächeln, von Volkskirchen kann man auch nicht mehr sprechen. Stützen da zwei schwächelnde, einst große Organisationen einander, wenn Kirche und Staat sich jetzt so umarmen?
Ach, ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern unser System der fördernden Neutralität des Staates, der Trennung von Staat und Kirche, hat sich bewährt, gerade im internationalen Vergleich. Unser Religionsverfassungsrecht muss sich weiterentwickeln, weil die Vielfalt der Religionen mehr geworden ist, aber es sichert Religionsfreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit, und deshalb, glaube ich, ist es zukunftsfähig.
Ja, ich danke den Diskussionsteilnehmern. Damit ist unsere Sendung fast am Ende. Wir haben gehört, die Politik versichert sich gern des göttlichen oder wenigstens des kirchlichen Beistands. Nicht umsonst hieß ja ein Lied des Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan, With God on Our Side. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.
Das war unsere Sendung zur Diskussion. Heute die getaufte Republik, Kirche und Staat in Deutschland. Es diskutierten Matthias Drobinski, Süddeutsche Zeitung, die Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese, SPD, der Zeithistoriker Thomas Groß-Bölting, Universität Münster, sowie Arik Platzek, Humanistischer Verband. Die Diskussionsleitung hatte Christiane Florin.